Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Hier ist Warschau. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Mein Name ist Kamila Lutostańska. Guten Tag. Polens Präsident Karol Nawrocki will in Kürze über die Verleihung des Ordens des Weißen Adlers an Wolodymyr Zelensky entscheiden. Auslöser der Kontroverse ist die Entscheidung des ukrainischen Präsidenten, einer ukrainischen Militäreinheit den Ehrennamen Helden der UPA zu verleihen. Mehr dazu gleich im Infoteil. Armenien hat auf Kontinuität gesetzt, schrieb Premierminister Donald Tusk auf der Plattform X. Die Zukunft der Region werde weiter geschrieben. Die Partei des armenischen Regierungschefs Nikol Paschinyan gewann die Parlamentswahlen mit nahezu 50% der Stimmen. Das Wahlergebnis wird als Unterstützung für die Fortsetzung seines pro-westlichen Kurses gewertet, zeigt zugleich aber auch die tiefe Polarisierung der armenischen Gesellschaft zwischen unterschiedlichen Vorstellungen über die Zukunft des Landes. Mehr dazu sowie polnische Kommentare zu den Wahlen in Armenien hören Sie in wenigen Minuten. Und wir sprechen über einen bemerkenswerten Erfolg im polnischen Tennis. Maja Chwalińska sorgte derzeit für Schlagzeilen. Die Polin spielte ein außergewöhnliches Turnier in Paris. Nach Emma Raducanu ist sie erst die zweite Spielerin in der Geschichte der Grand Slam-Turniere, die sich von der Qualifikation bis ins Finale durchkämpfen konnte. Mit starken Leistungen und beeindruckender Konstanz begeisterte sie Fans und Experten gleichermaßen. Doch welche Bedeutung hat dieser Erfolg für ihre weitere Karriere? Dieser Frage gehen wir in unserer heutigen Sendung nach. Ich hoffe, Sie bleiben dran. Wir beginnen mit den Nachrichten. Im Studio ist Adam Denisau.
Und heute unter anderem mit diesen Themen. Warschau und Kiew suchen Ausweg aus Geschichtsstreit und Außenminister Sikorski empfängt Friedensnobelpreisträger Bialatski in Warschau. Die Ukraine will nach einem Bericht von Virtualna Polska vorerst auf eine Überführung von Stepan Bandera verzichten. Zwischen dem Umfeld von Präsident Wolodymyr Zelensky und dem polnischen Präsidialamt laufen demnach Gespräche über einen möglichen Kompromiss. Es geht um die geplante feierliche Neubestattung des 1959 in München ermordeten OUN-Anführers in der Ukraine. Der Streit steht im Zusammenhang mit mehreren Entscheidungen Kiews, die in Polen Kritik ausgelöst haben. Dazu gehört die Benennung einer ukrainischen Militäreinheit nach den Helden der UPA. In Polen werden UPA und Teile der OUN mit den Massakern an polnischen Zivilisten in Wolhynien verbunden. Polen stellt sich gegen den Vorschlag der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas zur Verteilung von Mitteln aus dem Europäischen Friedensfonds. Nach Informationen von Polskie Radio erwartet Warschau rund 400 Millionen Euro Erstattung für Waffenlieferungen an die Ukraine. Der Plan von Kallas würde Polen nach polnischer Einschätzung nur etwa ein Viertel davon bringen. Der Fonds wurde von EU-Staaten finanziert, um militärische Hilfe für Kiew zu erstatten. Wegen eines ungarischen Vetos waren Auszahlungen lange blockiert. Nun sollen mehr als 6,5 Milliarden Euro verteilt werden. Kallas will einen Teil für neue Waffenbestellungen und die EU-Ausbildungsmission zurückhalten. Warschau fordert, die bisherigen Regeln einzuhalten. Polens Ministerpräsident Donald Tusk hat den Ausgang der Parlamentswahl in Armenien als Bestätigung eines pro-europäischen Kurses gewertet. Armenien habe auf Kontinuität gesetzt, schrieb Tusk auf X, die Zukunft der Region werde weitergeschrieben. Die Partei des armenischen Regierungschefs Nikolai Paschinyan gewann die Wahl mit nahezu 50% der Stimmen. Tusk sieht darin ein politisches Signal über Armenien hinaus. Das Land bemüht sich seit Längerem um engere Beziehungen zur Europäischen Union. Außenminister Radoslaw Sikorski hat in Warschau den belarussischen Menschenrechtsverteidiger Alej Bialatski getroffen. Nach Angaben des Auswärtigen Amts ging es unter anderem um die Arbeit des Menschenrechtszentrums Wiasna. Bialatski gründete Wiasna 1996. Die Organisation dokumentiert Repressionen in Belarus und unterstützt politische Gefangene. Obwohl sie von den Behörden unter Machthaber Alexander Lukaschenka verboten wurde, setzte sie ihre Arbeit fort. Nach den Protesten gegen die gefälschte Präsidentschaftswahl 2020 wurden Bialatski und weitere Mitarbeiter festgenommen. 2023 wurde er zu 10 Jahren Strafkolonie verurteilt. 2022 erhielt er gemeinsam mit Memorial und dem ukrainischen Zentrum für bürgerliche Freiheiten den Friedensnobelpreis. Im Dezember vergangenen Jahres kam Bialatski frei. Und Wissenschaftler der Pommerschen Medizinischen Universität in Szczecin haben einen Krebsklassifikator entwickelt, der nahezu 50 Tumorarten anhand epigenetischer Muster unterscheiden kann. Die Studie wurde in Genome Medicine veröffentlicht und basiert auf Daten von knapp 17.000 Patienten. Studienleiter Professor Tomasz Wojdacz betont, dass es sich noch nicht um einen zertifizierten Diagnosetest handelt. Soweit die Meldungen des Polnischen Rundfunks.
Danke, Adam Danizo. Die politischen Spannungen zwischen Polen und der Ukraine verschärfen sich weiter. Beide Seiten zeigen sich bislang kompromisslos. Droht der jüngste Streit um die Benennung einer ukrainischen Spezialeinheit nach der nationalistischen UPA das polnisch-ukrainische Verhältnis dauerhaft zu belasten? Mehr dazu in der Presseschau mit Kuba Kukla.
Nach Einschätzung von Virtualna Polska ist kurzfristig nicht damit zu rechnen, dass die sterblichen Überreste von Stefan Bandera aus München in die Ukraine überführt und dort beigesetzt werden. Das Umfeld von Präsident Wolodymyr Zelensky habe erkannt, dass es in der historischen Symbolpolitik zu weit gegangen sei. Dem Portal zufolge führen Vertreter des polnischen Präsidialamtes Gespräche mit Beratern Zelenskys darüber, in welchen Punkten Kiew nachgeben und wie es frühere Entscheidungen ohne Gesichtsverlust korrigieren könnte. Der Leiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes Kirill Budanov traf am Freitag und Samstag mit polnischen Politikern zusammen. Bei einem Gespräch mit Marcin Przydacz aus dem Präsidialamt soll Budanov zunächst angedeutet haben, Präsident Zelensky könnte seine Teilnahme an einer für Ende Juni in Danzig geplanten Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine absagen. Als ihm jedoch signalisiert worden sei, dass dies für den polnischen Präsidenten Karol Nawrocki keine zentrale Bedeutung habe, sei das Gespräch auf mögliche Kompromisslösungen gelenkt worden. Budanov ist ein rationaler Akteur, lesen wir. Im Gegensatz zu Zelensky handelt er besonnen. Er weiß, wie viel die Ukraine durch den Konflikt mit Polen verliert. Deshalb besteht die Bereitschaft, an einem Kompromiss zu arbeiten. Nach Informationen von Virtualna Polska drängt das polnische Präsidialamt auf eine Rückkehr zu einer früheren informellen Verständigung. Diese sah vor, dass die Ukraine auf staatlich geförderte Heroisierung von Personen verzichtet, die für Verbrechen an Polen verantwortlich gemacht werden und mit dem nationalsozialistischen Deutschland kollaborierten. In demselben Portal äußerte sich der Historiker Dr. Mariusz Zajączkowski, Experte für die polnisch-ukrainischen Beziehungen, kritisch zur Entscheidung Zelenskys, einer ukrainischen Militäreinheit den Namen der ukrainischen Aufstandsarmee UPA zu verleihen. Zajączkowski erinnerte daran, dass Anfang Mai nach langen Vorbereitungen der polnisch-ukrainische Historikerkongress in Baranów Sandomierski stattgefunden habe. Das Treffen sei ein wichtiger Schritt zur Wiederaufnahme des offiziellen Dialogs über die schwierigsten Kapitel der gemeinsamen Geschichte gewesen. Obwohl sich der Kongress mit dem gesamten Spektrum der tausendjährigen polnisch-ukrainischen Nachbarschaft befasst habe, habe insbesondere die Geschichte des 20. Jahrhunderts und die Tragödie der 40er Jahre die Diskussion geprägt. Nur einen Monat später erlässt Präsident Zelensky das Dekret vom 26. Mai. Man muss verstehen, wie dies auf jemanden wirkt, der seit 25 Jahren versucht, diesen Dialog mit aufzubauen, erklärte der Historiker. Besonders kritisch bewertete er Berichte, wonach im Umfeld Zelenskys ursprünglich erwogen worden sei, die Brigade nach Klimsavur zu benennen, dem Decknamen von Dmytro Kliatschewski, der als einer der Hauptverantwortlichen für die Verbrechen an der polnischen Zivilbevölkerung in Wolinien gilt. Sollte ein solcher Vorschlag tatsächlich diskutiert worden sei, zeuge dies entweder von erschreckender Unkenntnis der historischen Zusammenhänge, von politischer Kurzsichtigkeit oder von einem völligen Mangel an Sensibilität gegenüber dem polnischen Verbündeten, betonte Zajączkowski. Dass Jarosław Kaczyński kein Anhänger der Politik von Donald Tusk und dessen Regierungskoalition ist, überrascht niemanden. Zwischen legitimer politischer Kritik, auch in scharfer Form, und der Darstellung des politischen Gegners als Verkörperung des Bösen besteht jedoch ein erheblicher Unterschied, lesen wir in Rzeczpospolita. Für eine funktionierende Demokratie ist die Auseinandersetzung unterschiedlicher politischer Vorstellungen unverzichtbar. Ohne einen grundlegenden Konsens über langfristige Ziele wird es aber nahezu unmöglich, Reformen umzusetzen, deren Wirkung über eine einzelne Legislaturperiode hinausreichen soll. 4 Jahre reichen nicht aus, um zentrale Bereiche des öffentlichen Lebens nachhaltig zu modernisieren. Werden Reformen ohne Einbindung der Opposition durchgesetzt, droht nach einem Regierungswechsel ihre Rückabwicklung. Verantwortlich für diese Entwicklung ist nicht allein Jarosław Kaczyński. Auch Premierminister Donald Tusk bedient sich einer Rhetorik, die die politische Konkurrenz nicht nur als Gegner, sondern als Gefahr für Demokratie und Staat darstellt. Mitunter wird die Partei Recht und Gerechtigkeit sogar als indirekt prorussische Kraft beschrieben. Unter solchen Voraussetzungen wird ein konstruktiver Dialog nahezu unmöglich. Die beiden wichtigsten politischen Lager in Polen behandeln einander häufig so, als stünden sie außerhalb des demokratischen Konsens und führten das Land unweigerlich in die Katastrophe. Dabei hat Polen trotz des ständigen Machtwechsels zwischen den beiden Lagern bemerkenswerte Erfolge erzielt. Das Land gehört inzwischen zu den 20 größten Volkswirtschaften der Welt, nähert sich dem Lebensstandard von Staaten wie Spanien und Italien an und wird international zunehmend als wirtschaftliche Erfolgsgeschichte wahrgenommen. Die Frage bleibt jedoch, welches Potenzial Polen hätte entfalten können, wenn die politische Debatte nicht durch die permanente Eskalation des Konflikts belastet würde. Eine Antwort darauf wird wohl hypothetisch bleiben. Vera Majachwalińska, eine Figur aus einem Hollywood-Film, könnte ihre Geschichte als zu unrealistisch erscheinen. Doch die polnische Tennisspielerin verkörpert tatsächlich eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte, die von Rückschlägen, gesundheitlichen Problemen und persönlichem Durchhaltensvermögen geprägt ist, lesen wir in der Monatszeitschrift Więź. Die diesjährige Finalistin der French Open stammt aus einfachen Verhältnissen. Sie wurde 2001 in Dąbrowa Górnicza als Tochter eines Bergarbeiters und einer Rezeptionistin geboren. Weder verfügte die Familie über eine Tennistradition noch über die finanziellen Mittel, die für den kostspieligen Leistungssport erforderlich sind. Während Iga Świątek anschließend eine beeindruckende Profikarriere begann, hatte Chwalinska mit zahlreichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Verletzungen und insbesondere Depressionen bremsten ihre sportliche Entwicklung über Jahre hinweg. Der Einzug in das Hauptfeld der French Open galt zunächst als erfreuliche Überraschung, lesen wir weiter. Im Finale erwies sich Mira Andreeva letztlich als die stärkere Spielerin. Dennoch überwog bei vielen Beobachtern nicht die Enttäuschung, sondern die Bewunderung. Der Finaleinzug zählt zu den größten Erfolgen im internationalen Tennis und gewinnt zusätzlich an Bedeutung, wenn er nach Jahren des Kampfes und zahlreicher Rückschläge erreicht wird. Mit ihrer Offenheit ist Chwalinska zu einer Stimme jener Athletinnen geworden, die außerhalb der absoluten Weltspitze oft nur unter schwierigen finanziellen Bedingungen ihren Sport ausüben können. Ihr eigener Durchbruch dürfte diese Sorgen nun deutlich verringern. Dennoch wirft ihre Geschichte eine grundsätzliche Frage auf, ob die Finanzierung des Leistungssports künftig gerechter und nachhaltiger gestaltet werden sollte, stellt Wenig fest. Soweit die Presseschau.
Mehr Nachrichten sowie die Presseschau zum Nachlesen finden Sie jederzeit auf unserer Homepage auslandsdienst.pl. Armenien steht nach der Wahl vor einer schwierigen Richtungsentscheidung. Premierminister Nikol Paschinyan hat zwar erneut gewonnen, doch sein Sieg ist weniger eindeutig als früher. Für die Europäische Union ist das Ergebnis wichtig, weil Armenien als mögliche neue Partner im Südkaukasus gilt. Zugleich bleibt das Land wirtschaftlich stark von Russland abhängig. Über ein Land zwischen Moskau, Brüssel, Washington und seinen Nachbarn Aserbaidschan und Türkei hat der polnische Rundfunk mit Bartłomiej Krzysztan gesprochen. Adam Denisow mit den Einzelheiten.
Nikol Paschinyan hat gewonnen, das ist die Schlagzeile des Abends. Den Befund des Südkaukasus-Experten Bartłomiej Krzysztan würde man so allerdings nicht überschreiben. Ich glaube, die zentrale Frage, die wir hier sehen, ist eine tiefe Unentschlossenheit der armenischen Gesellschaft in gewissem Maße darüber, in welche Richtung sie überhaupt gehen will. Ja, Nikol Paschinyan gewinnt erneut eine Wahl, aber es sind die ersten Wahlen seit 2017, die zum verfassungsmäßig vorgesehenen Termin stattfinden. Die Wahlen 2018 und 2021 waren vorgezogene Wahlen, zuerst wegen der samtenen Revolution und dann wegen des verlorenen Kriegs um Berg Karabach. Im Amt bleibt Paschinyan also, aber wie handlungsfähig ist er? Alles hängt an einer einzigen Größe, der Mehrheit im Parlament. Sehr wahrscheinlich hat Paschinyan weniger Mandate erhalten als bei der vorherigen Wahl und wahrscheinlich erreicht er eines seiner wichtigsten Ziele nicht, eine verfassungsändernde Mehrheit. Das ist im Zusammenhang mit dem Friedensprozess mit Aserbaidschan ziemlich bedeutsam. Und dieser Friedensprozess ist wiederum eine der grundlegenden Voraussetzungen für jene Veränderung des geostrategischen Kurses, die Armenien eingeschlagen hat. Dazu kommt, im neuen Parlament sitzen ihm mehrere pro-russische Kräfte gegenüber, das Bündnis des früheren Präsidenten Robert Kotscharian, die Partei Starkes Armenien und die Partei des Oligarchen Gagik Tsarukyan. Was das für den Regierungsalltag bedeutet, formuliert Krzysztof deutlich.
Man kann mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, dass es keine echte parlamentarische Debatte geben wird. Wir werden es eher mit einer Totalopposition zu tun haben, die Paschinyans Politik vollständig in Frage stellt. Es wird für ihn also sicher nicht leicht, jenen außenpolitischen Kurs fortzusetzen, der 2022 und 2023 eingeschlagen wurde. Soweit die Lage im Inneren, doch über allem steht eine größere Angst. Könnte Russland gegen Armenien vorgehen, sowie gegen die Ukraine? Krzysztof hält das derzeit für unwahrscheinlich und verweist auf einen geografischen Grund. Im Moment erscheint mir das aus mehreren Gründen wenig wahrscheinlich. Erstens, zwar befindet sich tatsächlich eine große russische Militärbasis auf dem Gebiet der Republik Armenien in Gyumri, aber ein großer Vorteil der geopolitischen Lage Armeniens ist, dass Russland keine direkte Grenze zu Armenien hat. Die eigentliche Gefahr liegt also nicht in Panzern, sondern in Wirtschaft und Politik. Und genau hier rückt Europa ins Spiel, auch deshalb, weil der Westen seinen bisherigen Ankerpunkt in der Region verloren hat. Nach den umstrittenen Wahlen 2024 und dem pro-russischen Kurs der Regierungspartei Georgischer Traum gilt Georgien kaum noch als verlässlicher Partner. Die geostrategische Kursänderung Armeniens, der Versuch aus diesem asymmetrischen Bündnis mit der Russischen Föderation auszubrechen, in dem Armenien praktisch seit dem Zerfall der Sowjetunion verharrte, führt dazu, dass gerade hier in Erivan die Möglichkeit entsteht, eine Art Alternative zu Georgien aufzubauen. Eine erste Geste gab es bereits. Als Moskau vor der Wahl Druck auf armenische Waren ausübte, erleichterte Brüssel kurzfristig deren Export. Der politische Wille ist also da. Bleibt die Frage, ob daraus mehr wird als ein Signal. Die Frage ist, wie sehr das nur deklaratorisch ist und inwieweit wirklich konkrete Elemente hinzukommen, die diese Unterstützung real werden lassen. Denn die russischen Einflussinstrumente sind tatsächlich real. Die Armenier können die wirtschaftlichen Sanktionen der Russischen Föderation im eigenen Geldbeutel spüren. Deshalb muss diese Reaktion mehr sein als nur das Reden über demokratische Werte. Sie muss durch reale Maßnahmen gestützt werden.
Das war Bartłomiej Krzysztan von der Polnischen Akademie der Wissenschaften über die politische Zukunft Armeniens. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks. Maja Chwalińska sorgte derzeit für Schlagzeilen in der Tenniswelt. Die Polin spielte ein außergewöhnliches Turnier in Paris. Nach Emma Raducanu ist sie erst die zweite Spielerin in der Geschichte der Grand Slam Turniere, die sich von der Qualifikation bis ins Finale durchkämpfen konnte. Mit starken Leistungen und beeindruckender Konstanz begeistert sie Fans und Experten gleichermaßen. Doch wie ist dieser Erfolg einzuordnen? Welche Bedeutung hat er für ihre weitere Karriere? Darüber hat Michał Stolfer mit dem Tennisjournalisten Marcin Muras von Polsat Sport gesprochen.
Wie historisch ist das Ergebnis von Maja Chwalińska bei den French Open 2026 im Vergleich zu den bisherigen Erfolgen des polnischen Tennissports?
Natürlich ist ein Vergleich mit den Erfolgen von Jadwiga Jędrzejowska, die bereits vor dem Zweiten Weltkrieg das Finale der French Open erreichte, schwierig. Allein die Tatsache jedoch, dass Maja Chwalińska sich durch die Qualifikation kämpfte, insgesamt 10 Matches bestritt, 9 davon gewann und erst im Finale ihre erste Niederlage hinnehmen musste, ist ein außergewöhnlicher Erfolg. Umso mehr, als vor dem Turnier wohl nur wenige damit gerechnet hatten, dass sie so weit kommen würde. Sie hat in Paris alles gezeigt, was ihren Tennisstil auszeichnet. Sie spielte ein wenig so wie einst Agnieszka Radwańska, mit einem unkonventionellen, kreativen Tennis, das die Gegnerinnen immer wieder überraschte. Direkte Vergleiche sind natürlich schwierig, aber eines steht fest. Dieses Ergebnis ist eine herausragende Leistung, die ihr einen Platz in der Geschichte des polnischen Sports und des internationalen Tennissports sichert.
Was hat sie an ihrem Spiel während dieses Turniers am meisten beeindruckt? Die technischen Fähigkeiten, die taktische Reife oder vielleicht die mentale Stärke?
Am meisten beeindruckt hat mich gerade dieser Vergleich mit Radwańska. Chwalińska spielte nicht nur erfolgreich, sondern auch äußerst attraktiv für das Publikum. Im modernen Damentennis setzen viele Spielerinnen vor allem auf harte Schläge von der Grundlinie. Je mehr Power, desto besser. Maja Chwalińska brachte dagegen Frische und Kreativität auf den Platz. Sie spielte viele Slice-Bälle, variierte das Tempo der Ballwechsel, setzte Stops und Lobs ein und überraschte ihre Gegnerinnen damit immer wieder. Selbst jene Spielerinnen, die auf ihren Stil vorbereitet waren und wussten, was sie erwartete, fanden kaum ein Mittel dagegen. Erst im Finale gelang es Mira Andrejewa, die von Conchita Martinez hervorragend vorbereitet worden war, die richtigen Antworten zu finden. Dabei muss man auch berücksichtigen, dass Chwalińska bereits ihr 10. Match des Turniers bestritt und entsprechend körperlich gefordert war. Andrejewa fand zu ihrem besten Tennis, nutzte die Situation clever aus und spielte äußerst reif. Sie blieb geduldig, eine Eigenschaft, die ihr früher nicht immer zugeschrieben wurde. Während des gesamten Turniers zeigte Maja jedoch Tennis auf höchstem Niveau. Ich habe Stimmen gehört, die ihren Stil als etwas amateurhaft bezeichneten. Dieser Einschätzung widerspreche ich entschieden. Im Sport zählt vor allem die Effektivität und Chwalinska hat bewiesen, dass ihr Spiel gegen die besten Gegnerinnen der Welt äußerst wirkungsvoll ist. Ich hoffe, dass sie diesen Weg fortsetzt. Dank der in Paris gewonnenen Punkte wird sie in die Top 30 der Weltrangliste aufsteigen. Damit eröffnen sich ihr neue Möglichkeiten. Sie wird in vielen Turnieren gesetzt sein und von einer deutlich besseren Ausgangsposition profitieren. Nun gilt es, diese Chance zu nutzen.
Maja Chwalińska hat sich durch die Qualifikation gekämpft und mehrere höher eingestufte Gegnerinnen besiegt. Welches Spiel war Ihrer Meinung nach der Wendepunkt Ihrer Pariser Kampagne?
Wenn ich ein Schlüsselspiel des Turniers nennen müsste, wäre es die Partie der dritten Runde gegen Maria Sakkari. Chwalińska verlor den ersten Satz deutlich, kämpfte sich jedoch zurück und gewann das Match noch. Spätestens danach hatte man das Gefühl, dass hier kaum Grenzen gesetzt sind. Jeder weitere Sieg überraschte mich immer weniger, weil man sah, dass sie jede Gegnerin schlagen kann. Gerade dieses Match gegen Sakkari dürfte auch für ihr Selbstvertrauen enorm wichtig gewesen sein. Es zeigte ihr, dass sie selbst nach einem schwachen Beginn in ein Spiel zurückfinden und die Kontrolle übernehmen kann. Im Verlauf des Turniers hatte sie mehrere schwierige Momente, doch sie fand immer einen Weg, diese zu überwinden.
Kann man diesen Erfolg als einmaliges Turnier ihres Lebens betrachten? Oder ist es vielmehr eine Bestätigung dafür, dass Chwalińska das Potenzial besitzt, sich dauerhaft in der Weltspitze zu etablieren? Wimbledon steht bereits vor der Tür. Was können wir dort von Maja erwarten?
Das kommende Jahr wird für sie von großer Bedeutung sein. Sie hat mehr als 1300 Weltranglistenpunkte gewonnen, die sie langfristig absichern muss. Deshalb wird es entscheidend sein, auch in den kommenden Monaten regelmäßig Punkte zu sammeln. Selbst wenn sie ihren Erfolg in Paris im nächsten Jahr nicht wiederholen sollte, kann sie sich mit konstant guten Ergebnissen in der Weltspitze etablieren. Voraussetzung dafür ist vor allem, dass sie von Verletzungen verschont bleibt. In der Vergangenheit hatte sie immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Wenn sie gesund bleibt und weiterhin ihr eigenes Tennis spielt, hat sie alle Voraussetzungen, dauerhaft zur Weltklasse zu gehören. Die Tennisgeschichte kennt viele Spielerinnen, die ein großes Turnier spielten und danach wieder verschwanden. Ich hoffe jedoch, dass es bei Maja anders sein wird und dass dieser Erfolg erst der Anfang einer großen Karriere ist. Mit Blick auf Wimbledon wird vieles davon abhängen, ob sie direkt ins Hauptfeld einzieht oder möglicherweise eine Wildcard erhält. Andernfalls müsste sie erneut durch die Qualifikation gehen, was zusätzliche körperliche Belastung bedeuten würde. Ich bin jedoch überzeugt, dass sie unabhängig vom Weg ins Hauptfeld gelangen kann. Der Erfolg in Paris hat ihr enormes Selbstvertrauen gegeben und gezeigt, dass sie sich vor keiner Gegnerin verstecken muss. Auch eine Wildcard ist nicht ausgeschlossen. Die Organisatoren von Wimbledon könnten durchaus zu dem Schluss kommen, dass eine French Open-Finalistin einen Platz im Hauptfeld verdient hat. Natürlich spielen bei solchen Entscheidungen viele Faktoren eine Rolle, doch Chwalińska hat die Aufmerksamkeit der gesamten Tenniswelt auf sich gezogen.
Wie könnte dieses Ergebnis die Popularität des Tennissports in Polen beeinflussen und die Wahrnehmung des Frauentennis im Schatten der Erfolge von Iga Świątek verändern?
Ihr Erfolg könnte die Popularität des Tennissports in Polen weiter steigern. Bereits die Erfolge von Iga Świątek haben gezeigt, wie stark das Interesse an dieser Sportart wachsen kann. Immer mehr Menschen verfolgen Tennis, sehen sich Spiele an und beschäftigen sich intensiver mit dem Sport. Mit Maja Chwalińska hat Polen nun eine weitere Identifikationsfigur. Sie bringt zudem alles mit, um die Sympathien der Fans zu gewinnen. Sie wirkt stets freundlich, offen und zugänglich. Während des Turniers war deutlich zu sehen, wie viele Menschen, nicht nur Tennisfans, sondern auch Sportler und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, ihr die Daumen drückten. Solche Erfolge können dazu beitragen, dass sich noch mehr Menschen für Tennis begeistern und ihre Kinder für diesen Sport anmelden. Ich hoffe daher, dass dies erst der Anfang ist und dass dem polnischen Tennis tatsächlich goldene Jahre bevorstehen.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Am Mikrofon verabschiedet sich Kamila Lutosteinska.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenia. Wir hören uns.